Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
So, wirklich. Leider steil, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Ihrem Lieblingspodcast. Und wenn Sie wüssten da draußen an den Empfangsgeräten, was die Aufnahme dieser Folge schon an Nerven und an Zeit gekostet hat, Sie würden sich vor Lachen nicht mehr einbekommen. Nichtsdestotrotz, auch am anderen Ende dieser Skype-Verbindung, stoisch wie immer, Wolfgang Walke. Hallo, Wolfgang.
Stoisch, ich, ja. Dafür bin ich berühmt. Meine Familie biegt sich gerade vor Lachen, wenn sie das dann später mal hört. Nein, ich glaube, ich bin der schlechteste Stoiker aller Zeiten. In der gesamten Weltgeschichte. Und ich glaube, du solltest das nicht mehr versuchen, irgendwie zu behaupten. Das ist zu albern.
Du hast dich nicht aus der Ruhe bringen lassen während dieses ganzen vermaledeiten Beginns unserer Aufnahme. Also insofern.
Ja gut, das ist eine Frage des Alters irgendwann mal. Da wird man dann schon ein bisschen. Man hat halt alles schon mal gesehen, ne? Ich meine, wir sollten das aufklären für unsere Hörer. Wir haben wirklich 5 Minuten lang versucht, irgendwie Ruhe in unsere jeweiligen Wohnungen reinzukriegen, vor allem der Dennis, und es gelang nicht. Dann klingelte, wir hatten gerade die Aufnahme gestartet, klingelte es an der Haustür. Es war wirklich wie in einer schönen amerikanischen Screwball-Comedy. Und ja,
die Schwiegermutter hat einfach fleißig weitergeputzt, ja. Während ja, eigentlich sozusagen der rote Aufnahmebutton geläutet hat. Genau. Aber so sind sie, die Schwiegermütter. Ja. Immer da, wenn man sie braucht.
Ja, genau. Das ist so schön. So, ja, du wolltest über was reden, nehme ich an.
Ich wollte über Intelligenz sprechen, Wolfgang.
Ja, okay.
Ja, das ist eine große Überraschung wahrscheinlich, oder? Ich wollte über Intelligenz reden. Und zwar nicht über irgendeine Form der Intelligenz, sondern über die Intelligenz, die wir anhand, beziehungsweise die wir mittels unseres Smartphones eigentlich, ja, wie soll ich sagen, derer wir uns bemächtigen könnten, indem wir das Smartphone bewusster und intelligenter einsetzen würden. Meine steile These dazu lautet: Intelligenz im klassischen Sinne muss neu gedacht werden, weil im Zeitalter des Smartphones und des permanenten Zugangs zum Wissen der Welt ist es vielleicht gar nicht mehr in Zukunft so wichtig, was der Einzelne oder die Einzelne gelernt hat. Es wird vielleicht nur wichtig werden, zu wissen, wie man gewisse Informationen, die man braucht, abruft und ob die im Kopf gespeichert sind oder auf einer, keine Ahnung, 2 Terabyte Festplatte in deinem Handy, spielt doch eigentlich keine Rolle, Komma, oder großgeschrieben, Fragezeichen.
Wolfgang. Ja, jetzt muss man natürlich erstmal trennen zwischen Wissen, also das, was ich gelernt habe, und Intelligenz. Weil Intelligenz und Wissen sind nur in Teilen deckungsgleich. Tatsache ist, dass ein größeres Wissen die Intelligenz fördern kann, aber nicht die Intelligenz ist. Intelligenz ist erstmal abstraktes Problemlösungsvermögen eines Menschen. Mhm. Wir finden Intelligenz auch bei Tieren. Wir wissen, dass es Tiere gibt, die abstrakte Probleme lösen können, von denen sie vorher noch nie gehört haben, sie noch nie gesehen haben, vor die sie noch nie gestellt waren. Und sie werden diese Probleme analysieren können und lösen können. Nicht alle Tiere, aber überraschend viele. Krähen, Kraken.
Sehr intelligente Tiere, schöne Tiere.
Höhere Affen natürlich, wahrscheinlich auch niedere Affen. Krähen und Affen stellen sogar Werkzeuge. Ja, bei Kraken nimmt man es an. Da ist das noch nicht wirklich belegt. Papageien, man weiß, dass die Werkzeuge, gerade viele Vögel, sind sehr intelligent. Sprich, sie verfügen über die Möglichkeit, ein Problem, vor dem sie stehen und dessen Lösung sie nicht gelernt haben, dieses Problem dennoch zu lösen.
Das ist also sozusagen die Intelligenz, also Definition von Intelligenz, Problemlösungsstrategie.
Genau, und das gibt es natürlich in verschiedenen Bereichen. Da gibt es die reine Logik, mechanische Logik, rein abstrakte Logik. Es gibt durchaus musikalische Logik. Mathematiker sind häufig auch sehr bewandert in Musik und Musiker sind fast alle gute Mathematiker. Das ist viel enger verwandt, als man so glaubt. Dann gibt es natürlich auch soziale Intelligenz, sprich die Art und Weise, wie löse ich einen Konflikt in einer Gruppe, wie löse ich den auf? Ohne dass ich vor diesem...
Ganz kurz, ja? Weil mir gerade das mit der Mathematik, Till Lindemann, der Sänger von Rammstein, hat aber in seinem Soloprojekt Lindemann den, wie ich finde, sehr aussagekräftigen Song geschrieben, Fick die Mathematik.
Ja, das macht er entweder, weil er sie liebt. Das ist ja auch möglich.
Das ist richtig. Ja.
Oder weil er die Ausnahme darstellt. Ja, es gibt auch viele Menschen, die einfach in der Schule abgeschreckt werden von der Mathematik, die durchaus eine mathematische Intelligenz besitzen. Meine beiden Kinder zählen dazu. Die hatten beide verheerende Mathematiklehrer und haben sich komplett von der Idee verabschiedet, dass Mathematik interessant sein könnte, obwohl sie beide in der Grundschule tolle Noten in Rechnen hatten und in Mathematik, auch in Logik, im Lösen von irgendwelchen einfachen Logikaufgaben damals schon. Und beide sind in der Lage, streng logisch zu denken. Also es ist kein großes Intelligenzproblem an der Stelle. Also es gibt da verschiedene Arten der Intelligenz, soziale Intelligenzen, emotionale Intelligenzen, logische Intelligenzen, musikalische, sprachliche Intelligenz. Das heißt, verschiedene Bereiche der Kommunikationsform der Menschen und alle diese Dinge, die ich gerade genannt habe, betreffen immer auch Kommunikation. Ja? Soziale Intelligenz sowieso, musikalische Intelligenz auch, mathematische Intelligenz ebenfalls, weil das die rein logische ist. Und wenn jemand völlig in unzusammenhängenden Quatsch redet, weil er nicht in der Lage ist, tatsächlich logisch zusammenhängend zu denken, dann betrifft das die Kommunikation immer. Also Intelligenz muss immer auch über die Kommunikation gedacht werden. Da kommen wir gerade bei diesem Handy-Beispiel noch mal dazu, dass wir jetzt gleich in den Mittelpunkt rücken. Das heißt, so klar ist es gar nicht, wie Intelligenz gemessen wird, obwohl es relativ standardisierte Verfahren wird. Es ist auch gar nicht überhaupt.
Die IQ-Tests, ne? Und wie laufen die eigentlich ab? Ich habe ja noch nie einen gemacht.
Du kriegst in verschiedensten Feldern Aufgaben gestellt und musst die lösen innerhalb einer bestimmten Zeit. Und dann wird geguckt, wie weit du kommst und wie gut du diese Aufgaben löst. Und dann gibt's da das letzten Endes wie. Also wir haben in der 4. Klasse so einen Test machen müssen. Damit wurde dann auch ein bisschen definiert, auf welche weiterführende Schule du kommst. Das ist, ich fand das damals sehr seltsam insgesamt, diesen Test. Also nicht, dass ich den nicht sauber hinbekommen hätte. Aber man konnte vor allen Dingen auch hervorragend cheaten, weil da waren dann so Aufgaben wie hier identifiziere die Tiere in dieser, die dann dargestellt waren, die 10 Seiten vorher schon mal auf einer Seite waren. Ja, dann hast du halt 10 Seiten zurückgeblättert und hast die Tiere markiert, die da waren. Vielleicht war das aber genau Teil der Intelligenz, ja. Das
kann natürlich sein, ne? Das ist eine Problemlösungsstrategie. Ja. Aber es war jetzt kein IQ-Test, wie er heute bei Erwachsenen irgendwie durchgeführt wird.
Glaube ich auch nicht. Nee, da hatte ich dann bei der Bundeswehr hatte ich auch nochmal sowas bei dem Einstellungstest bei der Bundeswehr. Den mussten wir uns ja noch alle machen.
Da ist es ja, glaube ich, doch so, ne? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Wenn du zu schlau bist, wirst du nicht genommen.
Nee, das stimmt gar nicht. Da gibt es zwei Ebenen. Einmal, du sollst intelligent sein, du sollst aber nicht allzu viel nachdenken. Ja. Also mit der Intelligenz haben die erstmal keine Probleme, aber wenn du unabhängig denkst, unabhängig denken, dann kriegst du im weiteren Verlauf, während du da bist, durchaus Probleme. Oder zumindest habe ich die bekommen.
Kennst du deinen IQ?
Also in der Grundschule war der gemessen, das hat mir meine Mutter erzählt, das war 130. Damit bin ich offiziell dann gerade an der Grenze zur
Hochbegabt.
Aber hat mir im Leben nicht allzu viel geholfen. Ganz im Gegenteil. Es gab, glaube ich, mehr Situationen, wo ich mir weniger Intelligenz gewünscht hätte, als Situationen, wo ich mir mehr gewünscht hätte.
Okay.
Weil wenn du siehst, wie Leute sehenden Auges Quatsch machen, in ihr Unglück rennen oder einfach Mist machen, wo du weißt, das endet in einer Katastrophe. Und du willst es ihnen erklären und sie sind nicht in der Lage zu begreifen, warum das passiert und dann machen sie es und dann endet es in der Katastrophe. Das ist alles nicht lustig.
Einfach auch der Fluch der schlauen Menschen, dass sich schlaue Menschen oft für dumm halten und dumme Menschen dagegen oft für schlau?
Nein, schlaue Menschen wissen schon, dass sie schlau sind. Und sie merken das, dass sie schlau sind, indem sie die Grenzen ihrer Schleue erkennen können. Sie wissen, an der Stelle weiß ich es nicht.
Und sie trauen sich das auch zuzugeben.
Und das liegt daran, dass es gibt letzten Endes so diese Bauchintelligenz und es gibt die Kopfintelligenz. Die Bauchintelligenz, die sagt, es gibt da dieses berühmte Beispiel. Ein Golfschläger und ein Golfball kosten zusammen 110 Euro. Der Golfschläger ist 100 Euro teurer als der Golfball. Wie teuer ist der Golfball?
Kannst du nochmal wiederholen? Bei Matheaufgaben fange ich sofort an, nicht zuzuhören. Ich weiß nicht, warum.
Golfschläger und Golfball kosten zusammen 110 Euro. Der Golfschläger ist 100 Euro teurer als der Golfball. Wie teuer ist der Golfball? Intuitiv sagen die Leute...
10 Euro sagen natürlich alle.
Und ne? ist natürlich
das
falsch.
Falsch sein.
Weil dann ist der Schläger kostet dann 100 und ist nur 90 teurer als der Golfball. Die richtige Antwort ist 5, weil dann kostet der Schläger 105 und der Golfball 5 und dann hast du die 100.
110.
Ne? Ja. So, ja. Genau. Das heißt, mit ein bisschen Nachdenken, wenn du den Kopf einschaltest, wirst du die falsche Bauchantwort vermeiden können. Jetzt ist es so, dass wirklich intelligente Menschen gelernt haben, sich darauf zu verlassen, dass sie mit dem Kopf in relativ vernünftiger Zeit auf eine gültige Lösung kommen.
Und vor allen Dingen sich auch nicht auf das erste intuitive Gefühl direkt zu verlassen, weil da oft ja auch eine Falle drin liegt. Erinnert mich übrigens an das schöne Beispiel, Lukas, du hast 10 Kekse. Wenn ich dir jetzt 3 davon wenn du 3 abgeben sollst, Lukas, wie viele Kekse hast du dann noch? Die Antwort von Lukas ist 10.
Was? Ja, gut. Wie auch immer.
Weil er natürlich keine abgibt, ist doch klar.
Weil er keine abgibt, ja. Ja, es gibt ja auch die Sache mit den 10 Keksen, die auf dem Tisch liegen. Auf der einen Seite ist der Arbeiter, auf der anderen Seite sitzt der Banker. Der Banker nimmt 9 Kekse, ne? Und dann klingelt es an der Tür und er sagt, das ist der Arbeiter. sagt der Banker dann zu dem Arbeiter, an der Tür klingelt der Arbeitslose, der will dir deinen Keks wegnehmen. Ja. Und genau.
Das ist gut. Ja. Wir haben festgehalten, das ist der Gedanke, zu Ende führen. Ja, bitte, Entschuldige.
Der schlaue Mensch hat gelernt, es lohnt sich nachzudenken darüber, es lohnt sich nicht sofort die intuitiv erste Lösung zu nennen, auch wenn die immer mal wieder richtig ist. Und der Mensch, der sich weniger auf seine Intelligenz verlassen kann, muss darauf bauen, dass die erste Lösung richtig ist, weil er auf die zweite keinen Zugriff hat. Und da kommt dann natürlich auch Wissen und Recherchefähigkeiten und die Fähigkeit, die eigene erste Lösung in Frage zu stellen. Das alles spielt da rein. Das ist dann auch ein starkes psychologisches Problem. Und deshalb ist es so, dass gerade in einem Medium, und jetzt kommen wir auf das Handy, auf das Smartphone, gerade in einem Medium, in einer Medienwelt, in der es eher darauf ankommt, der Erste mit der Antwort zu sein, als der mit der richtigen Antwort dann den 48. Kommentar abliefert, den keiner mehr liest, da wird natürlich die intuitive Antwort deutlich mehr Spielraum einnehmen. Und deshalb wirken Diskussionen in den sozialen Medien oft wesentlich dümmer, als die Teilnehmer an den Diskussionen eigentlich sind.
Aber von Social Media habe ich jetzt gar nicht so wirklich, das hatte ich gar nicht so
im Hinterkopf. Ja gut, aber Smartphone und Social Media hängen ja eng zusammen.
Es hängt natürlich miteinander zusammen, ist richtig, aber du hast ja auch die Bibliothek und den Gemeinschaftsraum und so. Also das ist, also du hast die Universität und den Gemeinschaftsraum und so. Das ist, was ich mehr meinte, ist halt einfach noch nie in unserer Zivilisation, beziehungsweise noch nie gab es die Situation, würde ich sagen, dass das Wissen der Welt in derart geballter Form kostenlos oder kostenlos ist es ja nicht, aber zumindest sehr, sehr günstig den Menschen im wahrsten Sinne des Wortes in den Händen lag, in den Schoß gefallen ist, wie es seit 2008 der Fall ist, als 2007, als das erste iPhone das Licht der Welt erblickt hat. Oder vielleicht sogar noch früher mit den Blackberries und so. Ich kenne mich mit der Geschichte des Smartphones jetzt gar nicht so gut aus. Und wenn wir jetzt uns mal eine Welt vorstellen, in der die Menschen, die diese Smartphones besitzen und auch benutzen, sie ausschließlich dafür benutzen würden, oder sagen wir mal zu zu 80% dafür benutzen würden, um damit ihr Wissen zu erweitern oder Probleme zu lösen. Ne, dann hätten wir ja beide Sachen abgedeckt. Wir hätten einmal die Intelligenz als reine Wissensvermehrung gesehen und aber auch die Intelligenz, die uns dazu bringt, Probleme zu lösen. Wenn die Menschen ihre Smartphones nur noch dafür benutzen würden oder zum Großteil dafür benutzen würden, müsste man dann nicht zwangsläufig die Intelligenz neu denken, wenn ich dir nicht erklären kann, was der Satz des Pythagoras ist. Also zumindest nicht aus dem Kopf heraus, weil ich es nie gelernt habe. Ich dir aber in wenigen Minuten erklären kann, was der Satz des Pythagoras ist, weil ich es nachrecherchieren kann. Es ist nicht dasselbe, aber es ist nicht was Ähnliches, als wenn ich dafür mein Gehirn anzapfe.
Also
um das Wissen sozusagen zu reproduzieren und Erkenntnisse daraus zu gewinnen und es weiter zu vermitteln.
Also fragen wir uns doch mal, wo steckt in diesem Akt? Nehmen wir ruhig das Beispiel, das du gerade genannt hast, der Pythagoras, Satz des Pythagoras. Als jemand, der mal Mathematik studiert hat, kann ich dir natürlich sofort sagen, es geht da um die Winkel im rechtwinkligen, um die Seiten im rechtwinkligen Dreieck. Und wir wissen, dass die beiden Seiten, die jeweils an den rechten Winkel anliegen, dass die jeweils zum Quadrat genommen, genau die gleiche Fläche ergeben, weil Quadrat ist immer eine Fläche, wie das Quadrat über der sogenannten Hypotenuse, das sind die beiden Ankatheter und Gegenkatheter, und dann gibt es die Hypotenuse.
Oh, Gott.
Und die Hypotenuse liegt eben dem rechten Winkel gegenüber. Das ist die Seite in dem Dreieck, die dem rechten Winkel gegenüber liegt. Ja?
Ja.
So, und die ist naturgemäß meistens, das heißt, sie ist eigentlich immer länger als als jede der anderen beiden Seiten. Und wir wissen, wenn du jetzt also beispielsweise ein rechtwinkliges Dreieck hast, wo die beiden Seiten, die am rechten Winkel anliegen, 3 Zentimeter und 4 Zentimeter lang sind, zum Quadrat ergibt das 9 und 16, dann können wir die beiden addieren, 9 und 16, das ergibt 25. Und wenn wir daraus die Wurzel ziehen, wissen wir, wie lang die Hypotenuse ist, also die Seite, die gegenüber dem rechten Winkel liegt, nämlich 5. Und das kannst du dir jetzt aufzeichnen und du wirst sehen, oh ja, das stimmt ja. Ja, das heißt, diese beiden Seiten, die am rechten Winkel anliegen, den nehme ich ins Quadrat, addiere sie, ziehe die Wurzel daraus und dann weiß ich, wie lang ist die Seite, die dem gegenüber liegt.
Ich wusste noch, als ich es ausgesprochen habe, dass das kein gutes Beispiel
so,
ist. Also
gut, das ist eigentlich ist das wirklich ganz einfach so.
Natürlich,
dazu muss,
das hat meine Lehrerin auch gesagt.
Ja. Gut, und du hast halt nicht zugehört. Die Frage ist jetzt, was ist beim Recherchieren dessen, wo spielt da Intelligenz rein? Intelligenz spielt erstmal rein, dass du lesen gelernt haben musst. Das heißt, du musst ein Konzept von Sprache und von abstrakten Zeichen von Sprache haben, das musst du gelernt haben. Und das ist sicher auch ein Intelligenzproblem, weil das wird ein Hund in der Regel nicht lernen. Ja? Dafür reicht es bei ihm nicht. Oder eine Spinne oder was weiß ich nicht. Ist egal. Für die meisten Tieren würde es nicht reichen, lesen zu lernen. Es gibt einige Säugetiere, bei denen müssen wir davon ausgehen, dass sie in der Lage wären, zumindest eine vereinfachte Art des Lesens zu lernen. Beziehungsweise wir wissen, dass es das gibt. Zumindest auf einer Zeichenebene. Wenn wir jetzt also hingehen und sagen, alles klar, du hast die Kulturtechnik erworben, du hast also die Intelligenz, diese Kulturtechniken zu erwerben und du bist in der Lage zu recherchieren, dann musst du erstmal wissen, wie schreibt man Pythagoras, damit du im Internet auf Pythagoras kommst.
Das ist alles klar, ja, ne? Das, so. Natürlich, gut. Da gehört natürlich schon eine Grundintelligenz und ein
Grundwissen,
Koffer, den man vor.
Grundwissen
gehört dazu. Genau.
Und dann musst du in der Lage sein, und das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste, gerade im Zusammenhang mit dem Smartphone. Also es gibt so eine Regel, die gilt für eigentlich alle Medien, aber insbesondere für Medien, die relativ neu sind, dass sie die Klugen klüger machen und die Dummen dümmer.
Das ist zum Beispiel wieder, klingt sehr schlau und ich glaube, da ist viel also, Wahres
drin. Wenn ich also.
Erklär es mal bitte, führ es mal kurz aus. Bitte.
Ich brauche für jeden Wissenserwerb, der mich wirklich schlauer macht, der dann auch dafür sorgt, dass ich nicht immer nach dem ersten Happen sofort schnappe und sage, jetzt weiß ich alles. Dafür brauche ich eine gewisse Geduld. Und für diese Geduld muss ich das Gefühl haben, dass sich diese Geduld lohnt. Und damit sich diese Geduld lohnt, benötige ich schon eine gewisse Intelligenz, weil Menschen, denen diese Fähigkeit zum abstrakten Problemlösen fehlt oder die da schwächer sind. Und das will ich jetzt in ganz großen Lettern hier erstmal reinnageln. Das hat nichts damit zu tun, ob das bessere Menschen sind oder schlechtere oder was weiß ich nicht. Überhaupt nichts. Das ist eine Sache, die den Charakter des Menschen schon irgendwie prägt, aber in keinerlei Hinsicht ein Prädiktor dafür ist, ob das jetzt ein anständiger Mensch ist oder nicht. So, Klammer zu. Wenn wir jetzt also davon ausgehen, da ist ein Mensch, der es gewohnt ist, wenn ich mich 10 Minuten mit dem Thema ernsthaft beschäftige, dann weiß ich hinterher deutlich mehr. Dann wird er diese 10 Minuten investieren. Menschen, die das nicht gewohnt sind, weil sie Schwierigkeiten haben, weil sie da vielleicht eine halbe Stunde investieren müssen, für das Gleiche, für das jemand anders 10 Minuten braucht, die also mit derselben Arbeit weniger Befriedigung bekommen, weil sie weniger lernen, werden viel leichter darauf zurückfallen, dass ihnen jemand sagt, Pythagoras, ja, das ist, das musst du nicht wissen. Keine Sau braucht das im wirklichen Leben. Lieblingsausrede meines Sohnes. Ja,
Klammer auf, ich würde ihm recht geben, Klammer zu.
Pythagoras kann er, als Tischler muss er, sollte er damit auch ein bisschen was
ja, zu tun okay, haben.
Aber gut, jedenfalls, wenn ich mir sowas wie das Fernsehen angucke, im Fernsehen gibt es jede Menge Möglichkeiten, tatsächlich bis heute, sich schlauer zu machen. Es gibt tolle Dokus, es gibt wirklich anspruchsvolle Filme, die da sind. Es gibt wirklich gute Krimis, gute Musiksendungen, wo eben nicht nur der Wendler sein Egal ins Mikrofon rülpst. Das ist
egal.
Es gibt, das ist die gelbe Karte, das weißt du, ne? Und das heißt, als Mensch, der gelernt hat zu lernen und der auch gelernt hat, dass es sich für ihn lohnt zu lernen, kann ich in eine Fernsehzeitschrift gucken und entscheiden, wenn ich mir das und das angucke, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich da einen Gewinn von habe, der nicht nur, ja, nicht nur im bloßen Abschalten und Weltverdrängen liegt, sondern dass ich tatsächlich hinterher ein bisschen schlauer rausgehe, als ich reingegangen bin. Da spielt die Intelligenz mit rein und die psychologischen Folgen, die Intelligenz hat für Menschen. Es gibt übrigens auch den umgekehrten Effekt, ich will den nicht verschweigen, dem ich durchaus auch schon erlegen bin. Dadurch, dass du relativ schnell Dinge auffasst, glaubst du relativ schnell jetzt wirklich schon Ahnung von der Geschichte zu haben und schaltest dann nach relativ kurzer Zeit ab und sagst, ja, jetzt weiß ich es ja. Ja? Und du hast wirklich viel, in kurzer Zeit viel aufgefasst, aber es gibt einen Grund, warum man viele Jahre lang Jura studiert. Ja,
ja gut,
natürlich. Und nicht nur eine halbe Stunde. Ja?
Das ist ja, ich meine, es sollte ja klar sein, dass man nach der Lektüre eines John Grisham-Romans oder eines, wie heißt der, dieser deutschlandbekannte Strafverteidiger, der so viele Bücher rausgebracht hat, ja, Schuld und so, wie heißt der denn nochmal?
Ich weiß, wen du meinst.
Der hat, Ferdinand von Schirach,
genau.
Dass man, wenn man dessen Bücher gelesen hat, ist man auch nicht automatisch mit Jura irgendwie vertraut. Genauso wenig, wie ich nach der Lektüre von Stephen Hawkins Geheimnisse der Zeit oder wie das Buch heißt, da direkt danach mich für, als irgendwie Astrophysiker fühlen sollte oder sowas.
Natürlich nicht. Aber
du bist wollte, ja, was ich sagen wollte ist, man kann deine Liste ergänzen. Also lineares Fernsehen schaue ich gar nicht. Also Mediatheken sind allerdings bei mir hoch im Kurs. Ja. Und YouTube. Und ich finde, ich benutze YouTube wirklich in Bereichen, in denen ich mich interessiere, beziehungsweise in denen ich mich auskenne und für die ich mich interessiere. Meine Grammatikkenntnisse lassen heute auch eher zu wünschen übrig. Also als Beispiel sei da genannt Technik. Ne? Ich interessiere mich sehr für Technik und benutze YouTube da, um mich weiterzubilden. Aber auch meine Neugier wurde aber auch für Wissen, für Themen entfacht, für die ich in der Schule zum Beispiel überhaupt gar keine Faszination empfunden habe. Mathematik sei da als Beispiel genannt und vor allen Dingen Physik. Seitdem ich YouTube benutze, um mich im Bereich der Physik weiterzubilden, beispielsweise durch Harald Leschs wunderbare Sendungen oder durch, es gibt den Kanal Entropie, der ist großartig, der erklärt wirklich auf sehr, sehr faszinierende Art und Weise, was es mit dem Universum und den Naturgesetzen auf sich hat, erklärt Raum und Zeit und Quantenmechanik und all solche Dinge. Und ich habe das Gefühl, schlauer geworden zu sein. Ich kann vieles danach nicht reproduzieren. Wenn mich jemand fragen würde, erklär doch mal jetzt so aus dem Stegreif, wie funktioniert das mit der Quantenmechanik? Da würde ich da sitzen und sagen, kann ich nicht. Aber für den Moment des Guckens fühle ich mich schlauer und ich glaube, wenn man das interessiert zu, wenn man da interessiert zuschaut und jetzt nicht eben sofort wieder mit den Gedanken woanders ist und sein Smartphone sozusagen schon in der Hand hat, um sich durchs nächste TikTok-Video ablenken zu lassen, dann nimmt man da auch was mit. Und das ist die wunderbare Seite dieser neuen Medien.
Und langfristig wirst du es auch begreifen und irgendwann wirst du es erklären können.
Wahrscheinlich schon.
Weil das sind, was du genannt hast, Quantenphysik und so weiter, die Relativitätstheorie, Raumzeit und so weiter. Das sind ja keine Konzepte, die irgendwie aus der Anschauung zu erklären wären. So einfach.
Ne? Nee, auch sowas wie Zeitdilatation, da hätte ich vorher überhaupt gar keine Vorstellung von gehabt, was das ist. Ja. Ne? Aber jetzt, nachdem ich so viele Videos dazu konsumiert habe, habe ich eine ungefähre Vorstellung, dass wenn man sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit durchs Weltall bewegt und so weiter, dass man selbst viel langsamer altert als die Menschen beispielsweise auf der Erde. Ja. So, also das ist für Dummies wahrscheinlich jetzt gerade das Phänomen der Zeitdilatation nach Einsteins allgemeiner Relativität.
Man hat das nachgewiesen, indem man mit Atomuhren das gemessen hat, indem man mit dem Flugzeug einmal um die Welt geflogen ist und gleichzeitig dieselbe Uhr auf der Erde hat laufen lassen und im Flugzeug ist die Zeit langsamer vergangen.
Und weißt du was, Wolfgang, man könnte ja jetzt denken, die Menschen, also gerade so ein Content wird gar nicht so häufig geklickt, die Leute gucken lieber Katzenvideos oder gucken sich das neueste Musikvideo von, keine Ahnung.
Ja, aber so Kanäle haben ja auch teilweise wahnsinnige Zuschauerzahlen. Ja,
die haben richtig hohe Klickzahlen.
Veritasium hat eine siebenstellige Zahl an Leuten, die zugucken. Ich finde nicht jedes Video geil, was sie machen, aber das Publikum ist da. Die Menschen stehen eben nicht nur auf Katzenvideos.
Leute wollen wissen.
Oder auf Teenager, die sich irgendwelche Westerknaller in den Hintern stecken. sondern, ja, da gibt es ja auch reinweise Videos. Man hat eigentlich gar keinen Grund, groß in Kulturpessimismus wirklich an der Stelle zu verfallen. Das Bedürfnis auf Wissen ist da. Was ich festgestellt habe, ist übrigens, es gibt kein Thema auf dieser Welt, das nicht, wenn du dich lang genug damit beschäftigst, faszinierend wird. Keins.
Boah, das ist eigentlich schon wieder eine steile These für sich.
Ja, aber es gibt so viele Dinge, in die ich mich als Game Designer auch mal einlesen müssen, wo ich dachte, oh, um Gottes Willen, was ist denn das für ein Scheiß? Ja, und dann fand ich es faszinierend. Ja. Irgendwann stand ich mal vor dem Thema, dass ich mich mal mit der jüdischen Perspektive eines gewissen Jesus von Nazareth beschäftigen musste. Weil der war ja Jude. Ja?
Ja.
Sprich, so wie wir ihn als Christen verstehen, hat er nicht gedacht. Ganz einfach. Ja? Und dann gehst du da mal rein und das ist absolut faszinierend.
Ja, das glaube ich auch.
Absolut faszinierend. Ich habe nach wie vor Probleme, Ballett zu verstehen. Aber ich versuche es. Und bisher hat das Thema noch nicht gegeben. Also entweder habe ich zu früh aufgegeben, aber es hat das Thema noch nicht gegeben, wo ich gesagt habe, ich habe mich jetzt richtig reingeschafft und es ist nach wie vor langweilig.
Ich habe dazu genau zum Thema Ballett genau einen Film geguckt, das war Black Swan, danach habe ich ja keine Fragen mehr gehabt und habe mich des Themas nicht
mehr angenommen. Aber das ist ja genau diese Bauchentscheidung, die einen letzten Endes dann nicht mehr schlauer macht, weil man entscheidet, bumm, und an der Stelle schaltet man dann tatsächlich die Intelligenz, die einen dazu bringt, höhere Erkenntnisse zu erlangen, nicht mehr ein.
Wobei, du kannst dich ja nicht für alles interessieren.
Das ist absolut dein Recht. Niemand kann alles lernen. Dafür gibt es viel zu viel auf dieser Welt, was man lernen kann.
Und Ballett ist nun wirklich nicht das, wie gesagt, ist jetzt kein Tanz, den ich sonderlich spannend finde. Weil ich mich noch nicht damit genug beschäftigt habe.
Als Game Designer ist es natürlich im Zusammenhang mit dem Thema Animationen und so weiter schon interessant. Ne? Wie wird Ausdruck geschaffen? Auch mal ein Ausdruck, der über das rein Natürliche hinausgeht. Also wenn du bestimmte Effekte erreichen willst, vielleicht mal eine Szene, dass dann Bewegungen gemacht werden, wo du denkst, ja, das hätten die Leute im wirklichen Leben wahrscheinlich sich so nicht bewegt, aber dadurch, dass ich das drin habe,
Ja, also man sagt ja auch bei vielen Actionfilmen oder in Action-Choreografien, dass das was Ballettartiges hat. Und ich glaube schon, dass es dann von Vorteil ist, wenn du dich als Stunt-Koordinator, als Regisseur, als, keine Ahnung, Szenenbildner, wenn du dich dann, wenn du so eine, das hat ja was, hat ja auch mit Ästhetik zu tun. Ja. Und Ballett ist da eine sehr ästhetische.
Und mit Rhythmus.
Mit Rhythmus, ganz klar, sogar noch viel mehr. Klar.
Und deshalb reinzugucken in diese Sachen fällt intelligenten Menschen leichter und deshalb machen sie es auch eher. Auf der anderen Seite ist es auch gerade für intelligente Menschen verführerisch zu denken, ich bin ja intelligent, ich habe das jetzt durchschaut. Und dann mit den hanebüchensten Thesen anzukommen, zu bestimmten Dingen, bloß weil man mal ein paar Minuten reingeguckt hat.
Ja.
Und das erleben wir jetzt auch ganz stark, gerade in diesen Schwurblerkreisen. Die sind nicht alle, denen mangelt es häufig nicht an Intelligenz. Denen mangelt es viel eher an Demut gegenüber langer Recherche.
Du hast mir wirklich, es ist passiert, also die Leute müssen sich ja verarscht vorkommen, weil ich das wirklich so oft sage, ne? Aber du hast mir wieder die Gedanken aus dem Kopf gezogen. Ich hatte das Wort Demut. Ja. Ich hatte das Wort Demut vor Wissen und vor dem Aneignen von Wissen, wollte ich gerade aussprechen, ja. Da sagst du es und es ist genauso, sehe ich es auch. Ja. Also man kann halt eben, das ist halt dieses typische, es gibt keine einfachen Antworten auf komplexe Fragestellungen. Also das, man braucht Zeit, um sich in Dinge reinzuarbeiten und reinzulesen. Und wenn man versucht, die Welt mittels eines YouTube-Videos zu erklären oder durch die Lektüre von zwei, drei zusammengeschwurbelten Fake-wissenschaftlichen Abhandlungen, dann sollte jedem halbwegs intelligenten Menschen da irgendwie was komisch dran vorkommen. Weil
es ist,
so funktioniert die Welt ja, halt eben nicht.
Es ist absolut wichtig, dass die Menschen lernen im Umgang mit Social Media. Dass sie eigentlich sich in Social Media nicht zu einem Thema äußern sollten, in dem sie nicht wirklich einiges an Wissenstiefe besitzen. Mal kurz eben recherchiert zu haben, reicht eben nicht mehr aus. Das reichte früher am Stammtisch und eigentlich saßen wir ja alle am Stammtisch und waren Stammtischpolitiker. Das waren ja nicht nur die rechte Thesen vertreten haben, sondern ich war häufig in...
Wollte gerade sagen, ja. Stammtischparolen wurden ja nun also querfeldein durch alle genau, Lager gedroschen.
Genau, das hing immer nur davon ab, wer da gerade an dem Tisch saß. Und da war natürlich auch keine schnelle Recherche möglich, ob jetzt diese Behauptung da möglich war. Meistens hat man sich auch nur über die mehr oder weniger aktuellen Nachrichten gestritten oder nicht mal gestritten, sondern nur auf ein oder zwei Politiker eingeprügelt. Und das blieb.
Es war halt auch Dampfablassen.
Und es war auch das Gespräch im Gang halten. Letzten Endes war es eine kultische Sozialhandlung, dieser Stammtisch. Und das ist heute eine ganz andere Sache. Und heute spielt eben das Thema Desinformation da rein. Da hatten wir auch schon vor einigen Monaten einen Podcast dazu. Und es ist, wenn ich mir selbst eigentlich an der Stelle Social Media und so weiter in den Spiegel, wenn ich noch will, dass ich mich selbst im Spiegel anschauen kann, dann sollte ich mir eigentlich angewöhnen, mich zu Themen, zu denen ich nicht wirklich denke, ist okay, an der Stelle weiß ich jetzt wirklich mehr als die hier haben und ich habe die Quellen. Wenn ich das nicht habe, sollte ich letzten Endes da auch nichts zu beitragen. Das ist, ich habe damit angefangen, so vor etwa 2 Jahren, als die Seuche anfing, da dachte ich so, okay, hier wird es möglicherweise, wenn du jetzt mit Fehlinformationen kommst, lebensgefährlich für Leute, die das sehen, die das vielleicht glauben. Deshalb, ich war dann natürlich glücklich dran, dass meine Frau als Medizinjournalistin ganz eng an den ständig reinkommenden neuesten Nachrichten und Forschungsergebnissen saß, sodass ich da einen sehr direkten Zugriff drauf hatte. Und das heißt, an der Stelle habe ich eigentlich gemerkt, alles klar, du solltest tatsächlich deine Beiträge darauf begrenzen. Das, was du mehr weißt, dadurch, dass ich schon einige Jahrzehnte auf der Welt bin und viele Dinge gelesen habe, weiß ich in einigen Sachen relativ viel, gerade in dem Bereich, nämlich interessieren, politischen Themen, geschichtlichen Themen, jetzt die Seuche. Natürlich auch Faschismus, ganz klar. Da habe ich eine relativ breite Bildung, die teilweise auch durch meine Hochschulstudien unterfüttert sind. Also das ist nicht nur einfach mal ein paar YouTube-Videos gucken. Aber alles andere, von allem anderen lasse ich die Finger. Und das gelingt mir tatsächlich auch nicht immer, aber es gelingt mir immer mehr. Und ich glaube, das ist eine Sache, die sollte man eventuell mal in die Diskussion reinbringen auf breiterer Ebene, dass Leute dazu angehalten werden. Und dass es wirklich als schlechtes Benehmen angesehen wird, auf breiter Ebene, wenn Menschen sich zu Dingen äußern, von denen sie offensichtlich keinerlei fundierte Meinung haben können. Eine Art Code of Conduct.
Trotzdem tun sie es
ja,
immer wieder.
Ja, klar, natürlich. Aber das ist, wie gesagt, wir haben ja auch ein neues Medium. Und der Umgang mit diesem Medium muss auch wieder gelernt sein. Und ich glaube, sehr viel wird sich auch lösen in den nächsten Jahrzehnten, wenn unsere alleswissende Boomer-Generation, die eben am Stammtisch immer alles wusste, wenn die dann mal weg ist und die Leute, die von vornherein mit dem Stammtisch Internet groß geworden sind und die Folgen davon auch viel besser kennen, weil sie schon Opfer von Internetmobbing geworden sind, von Fehlinformationen, von irgendwelchen Gerüchten, die übers Internet verbreitet wurden, nicht nur im Klassenraum. Ich glaube, dass sich da eine andere Ethik erschaffen wird. Einfach weil sie es muss, weil wir sonst als Gesellschaft auseinanderfallen. Und das kann die Gesellschaft nicht überstehen und deshalb wird die Gesellschaft zum Selbstschutz das entwickeln. Ich würde ja mal sagen, schaut euch immer erstmal den Ton an, in dem jemand redet und dann entscheidet aufgrund des Tons, ob ihr überhaupt zuhört oder nicht. Und dann checkt die Fakten und fragt nach Quellen. Und in dem Augenblick, wo die ihre Quellen nicht offenlegen, weiß man, dass da keine sind.
Kommen wir nochmal auf das Smartphone zurück. Ja. Was glaubst du, warum wird das so selten, also selten, ich habe da natürlich auch jetzt, das ist jetzt wirklich gefährliches Halbwissen, ja. Also das kann man ja auch nur schätzen, ne? Also ich würde annehmen, dass nicht mal die Hälfte aller Smartphone-Benutzer ihr Smartphone hauptsächlich zur Erweiterung ihres Wissens benutzen.
Weil die wenigsten Menschen schon mal von vornherein irgendwie gelernt haben und das Gefühl haben, dass Wissen tatsächlich etwas ist, das eine Belohnung in sich selbst trägt. Den Leuten geht es um den kurzen Sugarshot. Das heißt, wenn die auf ihr Smartphone gucken, die wollen das Katzenvideo sehen, weil es süß ist. Die wollen, der massive Zugriff auf Pornografie. Da geht es ja auch nicht darum, dass die Leute irgendwie lernen wollen, wie Romantik funktioniert, wie sie eine Frau kennenlernen und überzeugen, sondern da geht es ja um was ganz anderes. Es geht ja um den schnellen Abspritzer. Ja? Das heißt, wir sind mit dem Smartphone in der Lage, das Belohnungssystem unseres Gehirns ständig auf Trab zu halten. Das ist wie eine sehr preiswerte, sehr billige Drogensucht. Das ist dann oft wirklich.
Ja. Ja?
Mhm. Die niederschwelliger arbeitet als harte Drogen, ganz klar. Mhm. Aber dafür auch immer verfügbar ist und immer wieder, dann das und das und dann auch das YouTube-Video und da hast du schon den Song gehört, ich mache das ja auch gerne. Hast du was weiß ich nicht da, hier guck doch mal die Blöden, was die da machen und eine ganze Zeit lang, was wir in den ersten Tagen des Internets, gab es dann ja auch noch diese Revenge-Porn-Seiten, die waren super erfolgreich.
Ja. Was war denn Revenge-Porn?
Da haben dann Leute, die beispielsweise von ihrer Freundin verlassen wurden und die vorher mal irgendwelche Nacktaufnahmen ihrer Freundin gemacht haben.
Ach sowas.
Haben diese Nacktaufnahmen auf irgendwelche Webseiten hochgeladen, anonym hochgeladen. Und da haben dann Leute, und zwar teilweise mit Adresse und allem, und da haben dann Leute diese Frauen gemobbt. Und da sind Karrieren zerstört worden und was weiß ich nicht alles.
Okay.
Gibt es gerade, glaube ich, sogar, war das auf Prime oder auf Netflix, gibt es eine Doku dazu. The Most Hated Man on the Internet. Und das ist eine...
Ja, okay, das müsste man sich mal angucken, wobei ich dann wahrscheinlich wieder anfange, die Menschheit zu hassen.
Also. Und ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ein dickes... Aber damals war das ein riesiges Ding, wo einfach einer sagt, ja, Menschen sind Schweine und ich bediene diese Schweine. Ja, und mach damit Geld.
Ja gut, also ich sag mal, noch einen Schritt weiter gedacht... Da sind wir ja dann irgendwann im Bereich von Snuff-Videos und so weiter. Dinge, die wir uns als normal denkende Menschen nicht ausmalen können, die aber sicherlich auch im Netz gehandelt werden.
Die werden im Netz gehandelt. Aber Snuff-Videos sind natürlich trotzdem immer eine dreckige Darknet-Ecke. Und ich denke auch, dass da der Kundenkreis eher gering ist. Aber diese Website damals beispielsweise, über die diese Doku geht, Most Hated Man on the Internet, die hatte Millionen Zugriffe.
Ja, ähnlich auch wie Rotten.com, ne? Daran erinnert man sich ja wahrscheinlich auch, wenn wir, also du bist ein bisschen älter als ich, aber du wirst sie auch kennen, ich kenne die. Ich meine mich daran zu erinnern, dass ich, als sie so groß wurde, so populär wurde, Anfang der 2000er, selten drauf geguckt habe. Ja. Klar hat man mal drauf geguckt, aber ich fand das schon immer abstoßend, mir Bilder von getöteten Menschen anzugucken oder von verunfallten Menschen. Ich fand das wirklich immer abstoßend.
Aber,
ich fand
auch Gesichter des Todes abstoßend. Aber das sind ja auch nur die extremsten Merkmale dieser Kultur, die sagt, ich will mich jetzt hier belohnen und auch ablenken von meiner eigenen Antriebslosigkeit, die ich gerade habe, von der Kreativitätslosigkeit, die ich gerade spüre, die manchmal vorübergehend ist, manchmal lebend beherrschend wird, davon, dass ich eigentlich keine vernünftige Kommunikation mehr mit meiner Familie habe, mit meinen Kindern, mit meinem Lebenspartner. Auf der einen Seite und da steckt natürlich auch eine Gefahr drin, dass man darin komplett versinkt und dann tatsächlich echte Beziehungen kaputt gehen.
Ja,
das ist ganz klar. Aber wir belohnen halt erstmal kurzfristig unser Belohnungssystem. Und wenn ich eben nicht gelernt habe, dass die ernsthafte Beschäftigung mit einem Thema, die durchaus auch anstrengend sein kann und wo die Belohnung stark verzögert ist und eventuell tatsächlich Wochen, Monate, Jahre braucht, bis sie sich einstellt. Ähnlich wie, ich lerne ja auch nicht Klavier spielen, indem ich mal kurz ein Video sehe, wie Klavier gespielt wird. Das muss ich machen. Ja, und ich muss es jeden Tag machen. Und ich muss es über Jahre machen. Und irgendwann mal, wenn die Leute sagen, du spielst aber toll Klavier. Ja. Und das ist dann nicht nur die Mama, die mir sagt, du spielst aber toll Klavier, sondern da setze ich mich an irgendeinem Bahnhof, wo ein Klavier rumsteht und spiele Klavier. Und dann bleiben 40 Leute drumherum stehen, weil ich so toll Klavier spiele. Ja.
Ja, das ist aber auch wie mit jedem Talent, ne? Das muss.
Genau. Du musst
ausgebildet.
Du musst deine Intelligenz ausbilden. Die will auch gehegt und gepflegt werden. Du musst deine Talente hegen und pflegen. Und das sind Dinge, die nicht oder selten eine unmittelbare Belohnung nach sich ziehen. Und das ist etwas, das ist Arbeit. Und das ist etwas, das ein bisschen verloren zu drohen geht. Nee, verloren zu gehen droht. So rum. Nicht vollständig, aber die Verführung ist halt schon da. Und das hat aber jetzt wenig direkt mit der Intelligenz zu tun. Und ich glaube nicht, dass wir einen neuen Intelligenzbegriff brauchen. Ich glaube, wir brauchen eine Schulung im Umgang mit dem neuen Medium, um unsere Intelligenzmöglichkeiten, die wir besitzen als Spezies, besser auszuschöpfen. Und ich glaube, dass das Smartphone, wie jedes sehr freie wie jedes Medium, das sehr freien Zugriff auf sehr breite Informationen zulässt, unglaublich hilfreich sein kann für Menschen, die nicht sofort die kurzfristige Belohnung suchen. Viel schnellere Recherche ermöglicht als früher. Früher musstest du in die Unibibliothek, da musstest du erstmal durch einen Katalog mit 170.000 Büchern, um die Bücher zu finden, die du gebraucht
hast. Ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, ein Buch zu schreiben im Augenblick ohne Wikipedia, ohne Smartphone-Recherche, ohne Google. Also das ist, also ich muss ganz ehrlich, ich ziehe den Hut vor allen Menschen, die in der Prä-Smartphone-Ära Bücher geschrieben haben oder überhaupt sich am literarischen Betrieb irgendwie, die daran teilgenommen haben. Oder
das waren auch meine Seminararbeiten. Ich weiß noch, dass ich mit einer Seminararbeit Ärger bekommen habe, weil ich die auf dem Computer geschrieben und ausgedruckt hatte.
Ja,
da sagte der Professor, ich will aber nur Schreibmaschinen, nicht Computer. Dann sage ich, warum? Was ist der Unterschied? Ja. Also da musste ich echt kämpfen. Dann hat er sie ausnahmsweise angenommen und hat gesagt, die nächste aber dann wieder auf der Schreibmaschine. Und dann habe ich bei ihm keine mehr geschrieben. Wenn du heute mit einem Stapel Papierblätter ankommst, die auf der Schreibmaschine geschrieben sind, da sagt der Dozent, was soll ich denn damit?
Ja, nicht zum Teufel
wahrscheinlich. Also da ändern sich die Zeiten sehr stark. Und natürlich gibt es unglaublich viele Internetquellen, nicht alles. Manchmal musst du auch Bücher bestellen oder zumindest die Digitalfassung irgendwo runterladen. Aber es gibt halt auch unglaublich viel frei zugängliche Quellen. Das heißt, für Forscher, auch der Austausch unter Forschern. Unser Drosten ist beispielsweise dafür bekannt, dass er alle seine Forschungsergebnisse frei ins Netz stellt. Der geht nicht hin und packt das irgendwo in eines der teuren Magazine groß, wo wo dann der Download viel Geld kostet, sondern das ist alles frei zugänglich. Ja, das heißt, da ist eine, da ist wirklich auch eine Änderung in der Science Community zu spüren über die Generationen, dass gesagt wird, nee, nee, meine Erkenntnisse, die wurden mir schon bezahlt, dadurch, dass ich eine finanzierte Forschungsstelle habe, die meist in Deutschland vom Staat finanziert ist, manchmal auch privat. Das, was ich rausfinde, gehört der Allgemeinheit. Und dann gehen andere und forschen damit weiter. Das heißt, wir haben den Nutzen des Internets, den haben wir. Ja, der ist da. Der könnte.
Ja, zumindest in diesen Groups, ne? Also da auf jeden Fall.
Für die Akademie sehr stark. Für Menschen, die nicht. Die glauben, dass es ihnen was bringt, wenn sie eine Dreiviertelstunde über ein Thema lesen, gegenüber, wenn sie nur 5 Minuten über ein Thema lesen, für die auch. Es ist also relativ einfach alles, wenn du bereit bist, die nötige Zeit reinzusetzen. Aber das ist bei allen Medien so. Und deshalb glaube ich nicht, dass wir wirklich den Intelligenzbegriff neu denken müssen, sondern wir müssen den Umgang mit dem Internet schulen. Wir brauchen an den Schulen für die Kids, aber auch an den Universitäten, das kriege ich ja selbst auch noch mit, und wahrscheinlich sogar für Erwachsene, die schon mitten im Berufsleben sitzen, brauchen wir tatsächlich Schulungskurse, dass die Leute sehen, was man mit diesem Tool tatsächlich alles machen kann. Und was man auch tun kann, um aus so einer Zuckervergiftung rauszukommen. Ja. Und an der Stelle ist für mich viel eher die Frage, was bedeutet das langfristig für die Intelligenz der Menschheit? Weil ich glaube, dass Intelligenz der Menschheit, weil sie eben auch zum Teil zumindest eine Frage nicht nur der Vererbung ist, sondern eine Frage des sozialen Umfelds, dass das natürlich insgesamt den IQ der Menschheit mittelfristig anheben kann.
Ich möchte noch ein Feld mit dir besprechen. Jetzt haben wir uns über Pythagoras unterhalten und sind so da zu dem Schluss gekommen, okay, macht schon deutlich mehr Sinn, wenn man es braucht, zu direkten Zugriff darauf zu haben und erklären zu können, was ist der Satz des Pythagoras. Es wird noch ganz, bei Jura, bei Medizin natürlich auch. Also ich muss natürlich wissen, wie der menschliche Körper funktioniert. Ich muss es gelernt haben. Ich kann das nicht mal eben bei Wikipedia nachrecherchieren und dann hinterher am offenen Gehirn oder am offenen Herzen eines Menschen arbeiten. Aber was ist mit so etwas wie Fremdsprachen, Wolfgang? Das kam mir gerade in den Sinn. Die Smartphones haben mittlerweile die Fähigkeit, fast simultan zu übersetzen. Ist es dann noch wirklich wichtig, eine Fremdsprache lernen zu müssen? Oder ist da nicht das Smartphone tatsächlich der Ersatz für das menschlich angelernte Wissen?
Also
mal von den ganzen romantischen Dingern abgesehen, die so eine Fremdsprachenaneignung mit sich bringt.
So klar. Also erstens glaube ich, noch sind wir nicht so weit, aber der Tag wird kommen, wo die tatsächlich so gut wie perfekt übersetzen. Das sieht man jetzt schon, wenn ich mir DeepL angucke. Deutsch, Englisch, das macht so gut wie keine Fehler mehr. Also macht eigentlich nur noch Fehler, wenn Wörter doppelte Bedeutung haben. Und dann wird eben, und Bank kann ich eben als Bank oder Bench übersetzen im Englischen. Und da ist die Trendschärfe nicht immer aus dem Zusammenhang 100%. Aber ich weiß das ja, was ich gemeint habe und kann das dann auch korrigieren. Aber ansonsten ist das schon erschütternd gut.
Es erkennt den Kontext wirklich extrem gut.
Und selbst komplexe Satzkonstruktionen, und ich neige zu komplexen Satzkonstruktionen, setzt der komplett richtig wieder zusammen. Und das ist wirklich erstaunlich. Also dieser Deep Learning Mechanismus, den die dahinter haben, der ist exzellent und der hat jetzt innerhalb weniger Jahre zu einem unfassbar guten Tool geführt. Wenn ich also davon ausgehe, ich brauche das für die alltägliche Kommunikation vielleicht, dann muss ich es nicht mehr lernen. Anders ist das, wenn ich in einem solchen Kontext lebe. Das heißt, ich wohne jetzt beispielsweise in Texas. Ja? Wenn ich da immer mit meinem Handy, in mein Handy auf Deutsch reinrede, und dann kommt Englisch am anderen Ende raus. So gut wie das ist, ist das was ganz anderes, als wenn die Leute sehen nach 7, 8 Monaten, oh, der spricht inzwischen Englisch mit mir. Das ist so holprig, aber er versucht, sich zu integrieren und unsere Sprache zu lernen. Ja, das ist ja auch ein sozialer Marker, ob ich die Sprache kann, lerne, ob ich bereit bin, die Arbeit reinzusetzen. Und das ist Arbeit, eine Fremdsprache zu lernen. Jetzt ist das bei Englisch relativ wenig Arbeit, weil die auch dem Deutschen sehr eng verwandt ist und dazu noch grammatikal sehr einfach. Aber wenn ich hingehe und was weiß ich nicht, nach Kuwait ziehe und da es mit einer Sprache zu tun bekomme, die mit unserer nicht mehr viel zu tun hat und klanglich schon gar nichts, außer mit den paar Lehnwörtern, die wir aus dem Arabischen haben. In dem Augenblick ist das natürlich eine gigantische Arbeit. Und auch da werden die Tools natürlich irgendwann mal da sein, dass das alles perfekt übersetzt wird. Und das ist akzeptabel, wenn ich auf einer Konferenz da bin, ja, für 3 Tage. Aber es ist nicht akzeptabel, wenn ich da 2 Jahre lebe. Das heißt, die soziale Aufgabe von Sprache, auch von der gleichen Sprache. Man sagt ja auch, der Mensch spricht meine Sprache. Mit dem verstehe ich mich. Ja? Das wird kein Sprachübersetzungsprogramm der Welt jemals ersetzen können. Jemals.
50 Jahre weitergedacht, wir haben Chips unter der Haut, die sozusagen das gesprochene Wort direkt in die Fremdsprache Science-Fiction-artig übersetzt. Würde das was an deiner...
Mit der Stimme, mit der Betonung, die für diesen Menschen natürlich ist, das gelingt vielleicht, wenn dieser Mensch in meiner Datenbank schon ist, wenn er mich anspricht. Wenn es jemand ist, den ich noch gar nicht kenne, wie soll das gehen?
Du, ich weiß nicht, das ist nicht meine Aufgabe, das zu entwickeln.
Glaube ich nicht, abgesehen davon, muss ich sagen, diese Frage interessiert mich absolut null, weil da lebe ich nicht mehr.
Okay, gut. Wolfgang leugnet übrigens nicht den Klimawandel. Die Frage, das interessiert ihn durchaus.
Das interessiert mich ja, ich habe Kinder. Aber wie die später kommunizieren, das kann mir egal sein, das müssen die rausfinden und da müssen die Wege finden. Aber die Frage ist natürlich noch auf einer anderen Ebene interessant. In dem Augenblick, also es gibt bestimmte Grundtechniken, die sind viel wichtiger als der Pythagoras und die sind tatsächlich wahrscheinlich auch wichtiger als Fremdsprachenlernen. Aber die eigene Sprache zu beherrschen, es ist erschütternd, was da teilweise für ein für Leute an die Universitäten gespült werden, die nicht in der Lage sind, sinnvolle Sätze zu bilden. Sagen wir mal, mehr als 3 unfallfrei hintereinander. Die nicht in der Lage sind, irgendeinen komplexen Gedanken auch so auszudrücken, dass er in schriftlicher Form tatsächlich so dasteht, wie sie ihn gedacht haben. Die nicht in der Lage sind, saubere Konklusionen in einen größeren Text zu gießen. Die nicht in der Lage sind, einen Text sinnvoll zu unterteilen. Die all das nicht mehr können. Die, wenn sie mit der Aufgabe 16:4 konfrontiert werden, zum Taschenrechner greifen oder zum Smartphone. Das heißt, denen fehlen einige völlig grundlegende Kulturtechniken, die auch heute in der Grundschule tatsächlich nicht mehr wirklich gepaukt werden und wo ich bis heute der Ansicht bin, die müssen gepaukt werden, gerade für die, denen das nicht intuitiv leicht fällt, damit die es lernen. Wir haben das kleine 1x1 gesungen, mit Melodien versehen, damit wir es begreifen. Noch heute habe ich eine Melodie im Kopf, wenn ich 8x7 rechnen muss, 56. Mhm. Da muss ich auch nicht drüber nachdenken. Das ist sofort da. Da kommt kein aktiver Rechenvorgang mehr oder kein Nachgucken in irgendwelchen Tabellen. Das ist da. Ja. Und das ist etwas, was meinen Kindern komplett fehlt. Das haben die in der Schule nicht gelernt und die sind ja nicht dümmer als ich. Ja?
Hatten die auch dieses Schreiben, wie man redet? Also,
nee, das hatten die zum Glück nicht. Das hätte ich denen auch von vornherein, da hätte ich mich als Eltern geweigert, das mitzumachen. Nein.
Also du bist auch ein Gegner. Ich kann absolut das überhaupt nicht. Ich weiß nicht.
Absolute Gegner, weil die Kinder lernen es, die wollen es lernen. Die wollen es auch, richtig machen. Und dann 2 Jahre später oder 3 Jahre später kriegen sie mitgeteilt, ihr habt das bisher alles falsch gemacht und jetzt lernt das richtig.
Und das kann doch eigentlich auch aus pädagogischer Sicht, aus Wissensvermittlungssicht nicht sinnvoll sein, oder? Ich meine, da muss es doch auch Studien
zu geben. Wofür ich bin, bei Kindern, die offensichtlich aus einem nicht sehr literarischen Elternhaus stammen, sprich aus einem Elternhaus, in dem kein Buch steht, dass da in der Benotung nachgegeben wird, erstmal.
Ja, aber das hat ja.
Und dass dann entsprechende Förderprogramme greifen, die das Kind entsprechend daran führen und auch versuchen, aus diesem buchlosen Haushalt einen Haushalt mit Büchern zu machen. Aber genau das sind die Sachen, auf die heute viel zu wenig, es wird viel zu früh auf irgendwelches Fachwissen in Biologie, Geografie oder was weiß ich nicht gesetzt, auch Geschichte. und viel zu wenig auf die Kulturtechniken, die es hinterher ermöglichen, sich das Wissen selbst anzueignen. Und das Wissen liegt es ja genau. Wir tragen es ja in der Hosentasche mit uns rum und die Kinder tragen es auch in der Hosentasche in die Schule. Das gesamte Wissen, was die Lehrer in den 12 Jahren bis zum Abitur oder 13 Jahren bis zum Abitur den Kids mitgeben, das findest du komplett im Handy und noch viel mehr. Mhm. Was sie lernen müssen, ist zu lernen. Ja, so. Das muss man ihnen.
Ja, und was ich genau, ist richtig. Was ich aber auch erschreckend immer wieder feststelle, ist, dass vielen Erwachsenen und jungen Menschen, aber noch viel mehr finde ich Erwachsenen, auch so eine gewisse Grundneugier abhanden kommt. Ein Gefühl von, die sind dann vielleicht schon im Beruf und haben jetzt 20 Jahre Autos verkauft und haben gar keinen Bock mehr, ihr Wissen zu erweitern oder neue Erfahrungen zu machen. Durch neue Erfahrungen im Leben wird man ja auch intelligenter. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass so eine kindliche Neugier bei ganz, ganz vielen Menschen immer weiter abhanden kommt und ich verstehe nicht, warum. Also,
und ich glaube, das fängt auch...
Ich kann von mir behaupten, dass ich bis, also ich bin jetzt 40 oder beziehungsweise kurz davor 40 zu werden und ich bin immer noch neugierig wie zu Kindeszeiten. Und ich versuche immer mehr hinter den Vorhang.
Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass eben die Schule so sehr auf den Wissenserwerb, auf den nackten Wissenserwerb schon gedrillt ist, und deshalb die Leute Wissenserwerb immer auch wieder mit ihrer Schule und mit häufig mit einer schlechten Zeit, mit einer langweiligen Zeit, mit einer Zeit, in der sie gemobbt wurden oder was weiß ich nicht, zusammenbringen. Und ich glaube, es wird viel zu wenig Wert darauf gelegt, den Kindern die Techniken beizubringen, sich Wissen ranzuschaffen. Die Techniken beizubringen, sich selbst auszudrücken, sprachlich, künstlerisch. In Bewegung, in Instrumenten, handwerklich, diese ganzen Dinge. Das heißt, denn selbst in dem Augenblick, wo ich in der Lage bin, das, was ich lerne, zu verarbeiten und in meinen eigenen Ausdruck aufzunehmen, weil ich diesen Ausdruck habe, weil ich gelernt habe, mich auszudrücken, ist das ganze Wissen wesentlich interessanter, weil ich kann es weiter kommunizieren. Ja, natürlich. Ich kann es verarbeiten und weiter kommunizieren in einer veränderten, in einer verarbeiteten Form. Das ist kreativ, das macht viel mehr Spaß. Ja? Wenn ich meinen Studierenden sage, setzt euch mal eine halbe Stunde hin und schreibt einen schönen Satz, dann kriege ich von 2/3 keinen Satz zurück nach einer halben Stunde.
Und das ist wirklich traurig, weil nicht, also nun triffst du dann bei mir ja genau die richtigen Töne, weil ich das ja auch beruflich mache. Ja. Und ich, also wirklich, also meine Berufung ist zu schreiben. So. Also es ist jetzt nicht nur irgendein Job, den ich mache, sondern bei dir ja auch. Also das ist unser Talent, ja. Zu schreiben. Und wir haben es, glaube ich, wir sind beide dabei, es immer weiter auszubilden.
Und, ja, und es kommt eben nicht nur darauf an, dass ich das Wissen erwerbe. Ich erwerbe das ja für einen Zweck. Und ich erwerbe es immer auch darum, dass ich in meiner... Ich stehe ja der Welt gegenüber. Jeder steht ja der Welt gegenüber. Immer auch. Man steht in der Welt, mit der Welt, aber immer auch der Welt gegenüber. Man ist Einzelner und Teil des Ganzen. Aber in meinem Einzelsein, jetzt wird es ein bisschen philosophisch, in meinem Einzelsein, will ich die Welt, so wie ich sie wahrnehme, auf eine Art und Weise ausdrücken, dass die Menschen um mich herum verstehen, was ich sehe, höre, fühle, empfinde. Und ich will, dass sie mich gleichzeitig als interessant und kompetent wahrnehmen. In dem. Weil niemand steht gerne als uninteressant und dumm da. Ja? Dazu muss ich aber in der Lage sein, die Dinge, die ich lerne, auch auszudrücken. Und dazu muss ich in der Lage sein, sie so auszudrücken, dass sie aus meiner Stimme kommen. Und meine Stimme kann ich aber erst dann entwickeln, wenn ich gelernt habe, dass Leute mir zuhören. Ja. Ja? In dem Augenblick, wo ich immer nur wortwörtlich die Texte wiederhole, die ich gelesen habe, gelernt habe, werden die Leute sagen, ja, der Typ ist das ist wie eine Vorlesemaschine. Aber wo ist der Mensch dahinter? Wenn ich meine eigene Stimme, und Menschen entwickeln ihre eigene Stimme, ob sie das wollen oder nicht, ja, und wenn ich diese eigene Stimme weiter schule, wenn ich sie Schärfe als Klinge, die Dinge durchdringen kann.
Die Stimme ist aber was anderes als der Stil, ne?
Also ist der Stil gehört zur Stimme. Ja? Mhm. Aber es gehört beispielsweise auch der Sprachrhythmus dazu, die Gestik. alles das ist die Stimme. Im Schriftlichen ist es letzten Endes die Art und Weise, wie ich an komplexe Themen drangehe, um sie zu erläutern. Das ist nicht nur der Stil. Der Stil ist Teil davon. Ja?
Okay.
Das geht bis hin, wo mache ich Absätze, wo, was weiß ich nicht, welche Wörter schreibe ich vielleicht auf meine eigene Art und Weise und entgegen der Duden-Richtlinie, weil. Und dann habe ich dafür eine Begründung.
Benutze ich ständig Fremdwörter, um besonders klug zu erscheinen?
Ja, das gehört gar nicht so unbedingt dazu. Das ist dann meistens eher das Verdecken der eigenen Stimme, weil man der eigenen Stimme nicht traut. Die eigene Stimme, das ist ganz interessant, niemand weiß, wie man wirklich zur eigenen Stimme kommt. Man weiß immer nur, wenn man sie gefunden hat. Das weiß man dann in dem Augenblick.
Boah, ich könnte dir gar nicht sagen, ob ich meine eigene Stimme
gefunden habe. Dann hast du sie wahrscheinlich also noch nicht ganz erreicht. Dann bist du noch nicht wirklich da. Und das ist auch nicht, das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Das kann mit, bei mir war das auch, ich schätze mal so mit 47, 48. Wenn ich jetzt so überlegen
würde. Wobei jetzt, also zwei Ereignisse haben mich vielleicht näher an die Entdeckung meiner eigenen Stimme rangeführt. Das eine ist das Schreiben des neuen Buches. Das ist ja ein Roman, das ist also jetzt keine Biografie und auch schon gleich gar nicht meine eigene, aber es fließen viele autobiografische Erlebnisse dort mit ein. Und ich habe das Gefühl, dass es nirgendwo, also in keinem Buch, das ich vorher geschrieben habe und auch in keinem Essay oder sonst irgendwas, meine Stimme, und damit meine ich den Stil, aber auch alles, was du jetzt gerade genannt hast, so rund war und so auf den Punkt war wie jetzt bei dem Buch, was ich gerade schreibe. Und als ich vor wenigen Wochen in Frankfurt meine erste Lesung vor Publikum hatte, da hatte ich auch das Gefühl von, also mal von unglaublicher Nervosität abgesehen, hatte ich aber auch das Gefühl beim Vorlesen, dass das genau das ist, das hat jetzt weniger mit der Stimme zu tun, aber dass es genau das ist, was ich tun will und tun soll.
Und das ist eben genau in dem Augenblick, wo du an dem Punkt bist, ist das fast wie so eine Art Habilitationsschrift, die du dann abgeliefert hast, weil du in dem Augenblick dich als ausdrückendes Wesen so weit, also deine Intelligenz hat dich dazu gebracht, dass du dich als ausdrückendes Wesen so weit entwickelt hast, dass du jetzt alles ausdrücken kannst, was du ausdrücken willst. Und Leute, die es lesen werden oder irgendwie rezipieren werden dich als Person, nicht um ihn, dass die dann sagen, ja, das ist klassischer Dennis Steele, aber sie werden dich als Person darin erkennen, als Stimme.
Ja? Das ist absolut richtig. Ja?
Und das ist,
ich hatte dir, glaube ich,
um den Bogen zurückzuschlagen zu unserem Thema, das ist etwas, das erreicht man tatsächlich nur, indem man sehr viel schreibt. Auch hier wieder ist also die schnelle Gratifikation eines kurzen Facebook-Posts oder eines kurzen Tweets von 144 Zeilen oder 280 Zeichen oder wie auch immer.
Macht dich nicht zum Schriftsteller.
Macht dich noch nicht unbedingt zum Schriftsteller. Ich möchte es aber auch nicht ganz wegwischen. Es hilft, einen klugen Gedanken in 280 Zeichen unterzubringen. Ja, dafür muss man häufiger mal länger nachdenken.
Natürlich, aber das ist halt, du solltest nicht dann, also du solltest schon gleich gar nicht denken, bloß weil der irgendwie 200 Likes bekommen hat, du nur noch kluge Gedanken irgendwie in Worte fassen
willst. Leute fragen mich häufig, wie kommst du eigentlich, wo nimmst du die Zeit, jeden Tag 5 bis 6 Facebook-Posts rauszuhauen? Teilweise lange, ja? Und dann sage ich, ich habe die Zeit nicht darauf zu verzichten, weil das sind meine täglichen Fingerübungen. Das ist wie ein Pianist.
Ja.
Das ist wie ein Pianist, der die Tonleiter spielen muss. Dafür schreibe ich diese Facebook-Posts. Und ich bin mir relativ sicher, dass viele von den Leuten, die meine Posts lesen, inzwischen wissen, dass es von einem Walk, selbst wenn die gar nicht gesehen haben, dass es von Walk. Einfach.
Man liest deinen Stil. Wir hatten uns ja schon darüber unterhalten. Du hast deinen eigenen Stil, den liest man. Ich habe meinen eigenen Stil. Die sind nicht austauschbar.
Und das ist es eben. Ich muss, wenn ich ins Internet gucke, muss ich meinen Denkstil erstmal entwickeln. Und ich kann diesen Denkstil nicht entwickeln, wenn ich diesen Denkstil nicht herausfordere. Wenn ich ihn nicht auf Themen hetze, von denen ich wenig weiß, die mir über den Horizont gehen und die ich mir dann lange und hart erarbeite. Mhm. Und in dem Augenblick werden, das Gehirn ist ja eine große Plastik und sehr plastisch, insofern es eigentlich bis in den Tod hinein sich ständig noch verändert. Es bilden sich ständig neue Synapsen und es werden Synapsen aufgegeben, weil sie nicht genutzt werden und so weiter. Je mehr Synapsen ich bilde, anstrenge, also Synapsen verdicken sich, wenn sie genutzt werden, werden stabiler. Je mehr Synapsen ich benutze, weil ich neue Formen, neue Wege denken muss, neue Ideen verarbeiten muss, neue das ist für mich beispielsweise, war es in der Physik. Physik war eigentlich immer völlig klar, solange es mit Körpern zu tun hat. In dem Augenblick, wo ich mit Wellen zu tun bekam, bekam ich riesige Probleme, das nachzuvollziehen, was da passierte.
Zu abstrakt.
Also. Ja, genau. Und habe das auch erst in den letzten Jahren so halbwegs einigermaßen nachgeholt, dass ich jetzt so ungefähr weiß, was es damit auf sich hat. Und da gibt es eben dann Konzepte, die muss man sich mühsam erarbeiten und die kosten viel Zeit. Und man fragt sich, wozu eigentlich? Wozu muss ein Wolfgang Dweik wissen, wie Physik mit Wellen funktioniert? Muss er nicht. Ja, für meine tägliche Arbeit relativ unbedeutend. Aber ich lerne eine Form des Denkens, die mir bis dahin fremd war. Und das vergrößert meinen Möglichkeitenraum. Ich habe mehr Möglichkeiten, mit Informationen umzugehen. Anschließend. Und das ist der Zugewinn, den ich habe, der es mir dann ja auch ermöglicht, Probleme, von denen ich bisher dachte, ja, die hast du im Griff, das und das ist so und so. Und auf einmal gehst du aus einem ganz neuen Blickwinkel raus und entdeckst komplett neue Sachen und weißt wieder mehr über dieses Thema. Gerade beim Thema wie Game Design, wo das so ein uferloses Thema ist, ist das sehr interessant, bestimmte Spielmechaniken vielleicht mal über Wellenmuster zu denken und nicht über stringente aus A folgt B Dinge. Mhm. Ja. Und jetzt wird natürlich ein Physiker sagen, nee, also Wellenmuster sind letzten Endes auch, da stoßen sich Partikel an, das ist alles total Konsequenz. Ja. Aber es ist halt in der Art und Weise, wie es sich äußert, hinterher wesentlich komplexer. Und deshalb, Intelligenz ist das, was uns mitgegeben wurde, um Probleme abstrakt zu lösen, die uns vorher noch nicht gestellt worden sind. Die Werkzeuge, die wir brauchen, um diese Intelligenz zu nutzen, sind Informationen. Je mehr Informationen wir haben, desto leichter wird es uns fallen, abstrakte Probleme zu nutzen. Ich muss beispielsweise wissen, dass wenn ich einen Draht umbiege zu einem Haken, dass dieser Haken bis zu einem bestimmten Gewicht in der Lage ist, Dinge zu tragen. Hm. Ja, das muss ich wissen. Dieses Wissen nutzen Raben, um Drähte zu Haken zu verbiegen, um sich Essen aus einer Flasche zu holen, zu fischen. Ja, die biegen den Draht rum. Und sie versuchen das gar nicht erst, wenn ich dann Holzstab hinlege. Weil die sehen das Holz und wissen, ich kann es nicht umbiegen. Mhm. Ja, oder wenn ich es umbiege, schnappt es wieder zurück. Und wenn ich es so weit umbiege, dass ein Hakenbar rauskommt, bricht es. Ja.
Erstaunlich, ne?
Das ist sehr erstaunlich. Das heißt, aus diesem Wissen lösen die ihre Probleme. Uns steht natürlich viel mehr Wissen zur Verfügung. Wir können in unserem Gehirn, weil es viel größer ist, obwohl Gehirngröße und Intelligenz nicht immer zusammenhängen, die irrsinnig exakten geometrischen Muster, die Spinnen mit ihren Netzen weben, sind mit dem Spinnengehirn ein absolutes Wunder. Aber man weiß, dass sie sich der Umgebung anpassen und da Probleme lösen, um ihre Muster zu weben. Das ist also nicht nur eine Mechanik, die sie auf Teufel komm raus überall anwenden, sondern sie sind in der Lage, an der Stelle Probleme zu lösen. Abstrakte Probleme. Und dieses Riesenwissen, das uns zur Verfügung steht, und das ja nochmal um den Faktor 1 Milliarde in der Geschwindigkeit, in der wir dieses Wissen abrufen können, gestiegen ist. Das stellt uns vor gigantische Herausforderungen, aber auch vor große Möglichkeiten. Und wie wir damit umgehen, wie gesagt, die Dümmeren werden möglicherweise dadurch dümmer und das müssen wir verhindern im Bildungssystem. Wir müssen Menschen, die nicht mit dieser Intelligenz auf die Welt gekommen sind, beibringen, wie sie damit umzugehen haben und dass sie auf die ständige Überzuckerung verzichten sollen, dass es gefährlich ist auf dem Weg. Und wir müssen den Intelligenten, die damit umgehen können, beibringen, dass nur weil sie jetzt in einer halben Stunde jede Menge Wissen sich dran geschafft haben, mehr Wissen, als sie früher in der Uni sich in einer halben Stunde ranschaffen konnten, wo es noch kein Internet gab, das ist meine Generation vor allem, der über 50-Jährigen, 45-Jährigen, dass das noch nicht heißt, dass sie tatsächlich was wissen von der davon. Das heißt, wir müssen tatsächlich unsere Intelligenz auch dazu nutzen, diese neue Form der Wissensgewinnung, die neue Form der Problemlösung mit der neuen Form der Kommunikation zusammenzudenken und nicht dafür zu nutzen, Kommunikation zu zerstören. Das ist etwas, was leider relativ viele Menschen als Selbstausdruck gewählt haben, aktuell Kommunikation zu zerstören, der Troll als Held. Das ist gefährlich für unsere Gesellschaft, das merken wir immer mehr. Und ich glaube, dass da eher wir ansetzen müssen, das Smartphone als gefährliches Werkzeug zu verstehen. Ein Messer ist ein tolles Werkzeug. Ja. Nicht, wenn es von einem Menschen gegen Menschen gerichtet wird. Aber ansonsten ist ein Messer ein tolles Werkzeug. Ja.
Liebe Freundinnen und Freunde, ihr könnt euer Smartphone als tolles Werkzeug benutzen, indem ihr euch noch schlauer macht. Ihr seid ja eh schon alle super schlau, wahrscheinlich schlauer als Wolfgang und ich. Und uns bei Steady mit einem 5-Euro-Abonnement im Monat unterstützt. Denn dann bekommt ihr auch in Zukunft ganz, ganz viele gute und tolle Gastepisoden mit interessanten Menschen, wie jüngst mit dem lieben
Jörg Friedrich.
Genau, die Episode kommt nämlich morgen, spätestens übermorgen, an den Start. Und für den August haben wir auch schon noch zwei andere Termine angesetzt mit Menschen, mit denen wir uns unterhalten werden. Und das war heute wieder ein sehr gewinnbringendes Gespräch, Wolfgang. Ich wollte immer schon mit dir über Intelligenz sprechen. Nicht zuletzt deshalb, weil ich mich immer dumm fühle, wenn wir miteinander reden.
Du bist sicher nicht dumm, ganz sicher nicht.
Nein, ich weiß, dass ich nicht dumm bin. Aber es ist halt einfach so wohltuend, sich mit jemandem zu unterhalten.
Ich habe 20 Jahre Vorsprung, was Lesen und Wissensgewinn angeht.
Ich fühle mich aber wirklich nicht.
Nee, das ist Quatsch.
Es ist einfach immer wieder großartig, mit dir rumzuphilosophieren und nachzudenken. Und auch heute hat großen Spaß gemacht, Wolfgang. Deshalb ein großes Dankeschön an dich. Wir werden ja bald in Sommerpause gehen. Ne? Da kommen wir gar nicht drum rum, auch wenn wir jetzt zwischendurch schon kleine Pausen hatten, weil Covid sowohl mich als auch dich niedergestreckt hat, werden wir definitiv Ende August in eine 4- bis 5-wöchige Zwangssommerpause gehen müssen, weil ich auf Reisen bin und du, glaube ich, auch bald in den Urlaub
fährst. Ja, ich mache eine kleine Tour durch Osteuropa bis nach Zakopane, wo ein Freund heiratet in Polen, das ist im Süden Polens. Wenn den Hinweg über die Slowakei, Tschechei und Slowakei machen, Rückweg dann Krakau, Auschwitz und dann aber nochmal in Prag Zwischenstation machen. Und dann den letzten Tag des Urlaubs werden wir im Karaoke-Keller von Ralf Adam verbringen, ein lieber Freund und Kollege aus der Spielebranche, wo ich mich sehr darauf freue. Das wird sehr, sehr.
Das klingt gut. Wann bist du denn unterwegs?
Ich bin vom 20. bis August weg und bis, glaube ich, 4. September. Da komme ich wieder.
Ja. Dann werden wir auf jeden Fall noch eine Folge vor deinem Urlaub aufnehmen, und zwar jetzt alsbald. Und dann heißt es ab dem 20. August bis, ich fürchte, Ende September, also rund 5 Wochen, leider Steilpause. Ja. Das müsst ihr einfach dann aushalten, das geht nicht anders. Aber dann sind wir zum Herbstbeginn wieder mit ganz, ganz vielen neuen steilen Thesen für euch da.
Alles klar. Ja, tschüss.
Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis demnächst. Tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.